Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das buchstäblich bei jedem Schritt wichtig war. Mittelalterliche Schuhe.
Genau, und zwar um eine ganz besondere Technik, die Wendeschuhe. Aber fangen wir mal mit dem Problem an, das sie gelöst haben.
Die kalten, nassen Füße?
Stell dir vor, du lebst im Mittelalter. Kein Asphalt, keine Gummisohlen, keine Gore-Tex-Membran. Du läufst durch matschige Wege, über nasse Wiesen, durch Pfützen und deine Füße? Die sind ständig feucht und kalt. Das war ein echtes Alltagsproblem.
Und nicht nur unangenehm, auf Dauer richtig ungesund. Blasen, Pilzinfektionen, im schlimmsten Fall Erfrierungen im Winter. Das war kein Luxusproblem, das war existenziell.
Eine der einfachsten und ältesten Formen waren die sogenannten Bundschuhe. Die waren, wie erkläre ich das am besten? Eigentlich ein Stück Leder, das um den Fuß gewickelt und mit Riemen festgebunden wurde.
Fast wie eine Ledersocke mit Schnürung. Praktisch und robust, aber ziemlich grob. Kein links, kein rechts. Einfach draufziehen und binden.
Die Nähte lagen oft außen oder waren zumindest spürbar. Und genau da setzten die Wendeschuhe an.
Weil die das Problem elegant gelöst haben.
Exakt. Das Prinzip ist so simpel wie genial. Der Schuh wird zunächst auf links genäht, also mit der glatten Lederseite nach innen, und dann komplett umgestülpt.
Ah, okay. Dann liegen die Nähte nachher innen.
Richtig. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Du hast eine glatte Außenseite ohne störende Nähte, die am Fuß scheuern könnten. Und die Naht selbst ist viel besser vor Nässe und Abrieb geschützt.
Wann kam diese Technik eigentlich auf? Das klingt ja schon ziemlich durchdacht.
Man geht davon aus, dass die Wendetechnik so richtig im Hochmittelalter aufkam, also eher ab dem 11., 12. Jahrhundert. Und sie hat sich dann nach und nach in ganz Europa verbreitet, vor allem mit den wachsenden Städten und den ersten Zünften. Die Vorteile waren einfach so offensichtlich.
Das ist ja auch logisch. Wenn du als Schuhmacher plötzlich Schuhe herstellen kannst, die bequemer sind, länger halten und weniger Wasser durchlassen, dann spricht sich das rum.
Und das Handwerk wurde?
Regelrecht aufgewertet. Schuhmacher, die diese Technik beherrschten, waren plötzlich gefragte Spezialisten.
So ist es. Die konnten auch bessere Preise verlangen. Es war wirklich ein Qualitätssprung.
Wie fühlt sich das eigentlich an, so ein Wendeschuh, im Vergleich zu modernen Schuhen?
Also, wer schon mal einen getragen hat, beim Reenactment oder auf Mittelaltermärkten, der weiß, die sitzen überraschend gut. Das Leder passt sich dem Fuß an, wird mit der Zeit fast wie eine zweite Haut.
Was allerdings gewöhnungsbedürftig ist, die Sohlen waren damals deutlich dünner als heute. Man spürt den Untergrund viel direkter. Auf einer Wiese fantastisch, auf Schotter, naja, weniger.
Stimmt, aber das war ja auch eine andere Zeit. Die Leute liefen nicht über Betonstraßen, sondern über Erde, Gras, Holzböden. Da brauchte man keine zentimeterdicken Sohlen.
Also zusammengefasst, auf links nähen, umstülpen, Nähte innen, glatte Außenseite, mehr Komfort, besserer Schutz vor Nässe.
Genau das, eine simple Idee, die das Schuhhandwerk im Mittelalter grundlegend verändert hat. Und die Technik wurde über Jahrhunderte perfektioniert, mit verschiedenen Lederarten, Verzierungen, regionalen Varianten.
Da gibt's bestimmt noch einiges zu erzählen über die Materialien und den ganzen Herstellungsprozess.
Oh ja, allein die Frage, welches Leder für welchen Zweck, Rind, Ziege, Hirsch, da steckt eine ganze Wissenschaft dahinter.
Wenn wir uns jetzt mal anschauen, warum diese Wendetechnik so eingeschlagen hat, das waren nicht einfach nur marginale Verbesserungen. Das war ein echter Durchbruch für das Handwerk.
Du meinst die vier großen Vorteile?
Bessere Wasserresistenz, Haltbarkeit, Ästhetik, Vielseitigkeit. Und wenn man die mal einzeln durchgeht, versteht man, warum Schuhmacher so begeistert waren.
Fangen wir mit der besseren Wasserresistenz an. Die innenliegende Nähte, das klingt erstmal simpel, aber die Auswirkung war enorm.
Nähte sind ja die Schwachstelle bei jedem Schuh. Da dringt Wasser ein, da löst sich mit der Zeit alles auf. Und bei den alten Techniken lagen die Nähte eben außen, direkt dem Wetter ausgesetzt. Bei Wendeschuhen sind sie geschützt. Das Oberleder liegt wie eine Barriere darüber.
Das Leder selbst ist ja auch nicht hundertprozentig wasserdicht, aber es verzögert das Eindringen erheblich. Und die Naht kriegt praktisch nichts ab.
Und das führt direkt zum zweiten Vorteil.
Der Haltbarkeit.
Die Naht ist nicht nur trocken, sie ist auch vor mechanischer Beanspruchung geschützt. Beim Laufen, beim Auftreten, das reibt ja alles am Schuh. Außenliegende Nähte scheuern durch, lösen sich. Innen sind sie davon abgeschirmt.
Und das verlängert die Lebensdauer eines Schuhs erheblich. Wir reden hier von Monaten, vielleicht sogar Jahren mehr Nutzungszeit.
Was wiederum wirtschaftlich total relevant war. Schuhe waren teuer. Nicht jeder konnte sich ständig neue leisten. Ein Schuh, der länger hält, war bares Geld wert.
Und dann die Ästhetik. Das wird oft unterschätzt.
Die glatte Außenseite. Ohne störende Nähte, ohne raue Kanten. Das eröffnete völlig neue Möglichkeiten für Verzierungen. Prägungen, Punzierungen, Durchbruchmuster oder aufgenähte Verzierungen. Alles Techniken, die eine ebene Fläche brauchen.
Bei einem Schuh mit außenliegenden Nähten hast du diese Unterbrechungen, diese Wülste. Da kannst du keine durchgehenden Muster anbringen. Bei Wendeschuhen, naja, da hast du quasi eine Leinwand.
Und das hat auch soziale Implikationen. Adlige, wohlhabende Kaufleute, die wollten sich abheben. Und plötzlich war es möglich, Schuhe zu fertigen, die nicht nur funktional waren, sondern auch repräsentativ.
Status durch Schuhwerk.
So ist es. Die gleiche Technik funktionierte für den einfachen Arbeitsschuh wie für den verzierten Edelstiefel. Das ist der vierte Vorteil. Die Vielseitigkeit.
Von der schlichten Variante für den Bauern bis zum aufwendigen Modell für den Ritter. Die Grundtechnik blieb dieselbe, nur die Materialwahl und die Ausarbeitung variierten.
Ein Schuhmacher, der die Wendetechnik beherrschte, konnte also praktisch den gesamten Markt bedienen. Vom einfachen Volk bis zur Oberschicht.
Und damit kommen wir zu einem wichtigen Punkt, dem Status der Schuhmacher selbst.
Das Zunftwesen?
Die Ausbildung zum Schuhmacher war kein Spaziergang. Wir reden von 2 bis 3 Jahren Lehrzeit bei einem Meister, oft schon ab dem Kindesalter. Die Lehrlinge wohnten im Meisterhaus, lernten von Grund auf.
Und ab dem 15., 16. Jahrhundert kam dann noch die Wanderschaft dazu. Nochmal 3 Jahre, in denen man durch verschiedene Städte zog, um bei fremden Meistern zu arbeiten.
Genau, so lernten sie andere Techniken und regionale Stile kennen.
Also oft insgesamt so 5 bis 6 Jahre, bevor man überhaupt an die Meisterprüfung denken konnte.
Und selbst dann war es nicht garantiert. Für die Meisterprüfung musste man oft Hausbesitz nachweisen, Räume für eigene Lehrlinge haben. Viele Gesellen sind nie Meister geworden, schlicht, weil sie sich das nicht leisten konnten.
Aber wer es geschafft hat, wer diese Wendetechnik perfekt beherrschte, der gehörte zu einer angesehenen Zunft. Schuhmacher galten als selbstbewusste Handwerkergruppe, neben Schneidern und Bäckern.
Sie hatten ihre eigene Gerichtsbarkeit, kontrollierten Qualität und Preise. Das war keine kleine Sache.
Und diese Meisterprüfung, wie lief die ab?
Ein Meisterstück musste gefertigt werden. Ein komplexer Schuh, der alle Techniken demonstrierte. Die Zunft begutachtete das und nur wer bestand, durfte sich Meister nennen und eigene Lehrlinge ausbilden.
Wenn man das alles zusammennimmt, die lange Ausbildung, die hohen Anforderungen, dann versteht man, warum ein guter Wendeschuh seinen Preis hatte. Da steckte echte Expertise drin.
Und die Kunden wussten das zu schätzen. Ein Wendeschuh vom Meister war ein Qualitätsversprechen. Jetzt wird's richtig spannend. Wir kommen zu den Materialien. Denn ohne gutes Leder kein guter Schuh. So einfach ist das.
Und da gab es im Mittelalter eine ziemliche Bandbreite. Nicht jedes Leder war für jeden Zweck geeignet.
Rindsleder, Ziegenleder, Schafleder, Hirschleder. Vier Hauptarten, jede mit eigenen Stärken.
Rindsleder war der Klassiker für Arbeitsschuhe. Robust, langlebig, hielt was aus. Wenn du als Bauer oder Handwerker den ganzen Tag auf den Beinen warst, brauchtest du was Stabiles.
Ziegenleder dagegen, weich, geschmeidig, fast schon elegant. Das wurde eher für feinere Schuhe verwendet, Damenschuhe zum Beispiel. Liegt angenehm am Fuß, schmiegt sich an.
Und Schafleder?
Leicht und atmungsaktiv, perfekt für Sommerschuhe, wenn du nicht den ganzen Tag in einem Lederofen stecken wolltest. Allerdings nicht so strapazierfähig wie Rind.
Und dann gibt's noch Hirschleder. Das war die Luxusvariante. Besonders weich, besonders flexibel. Da musste man schon etwas tiefer in die Tasche greifen.
Die Wahl hing von drei Faktoren ab. Was sollte der Schuh aushalten? Welchen Status hatte der Träger? Und natürlich, was konnte man sich leisten?
Ein Schuhmacher, der sein Handwerk verstand, wusste genau, welches Leder er für welchen Auftrag brauchte. Das war echte Materialkenntnis. Die kam nur mit Jahren der Erfahrung.
Aber der Prozess begann ja schon viel früher, bevor das Leder überhaupt beim Schuster ankam.
Richtig, es musste erst gegerbt werden.
Und das Gerben war ein Kapitel für sich. Die Gerber waren, sagen wir mal, nicht die beliebtesten Nachbarn.
Wegen des Gestanks?
Oh ja. Gerbereien lagen fast immer außerhalb der Stadtmauern oder am äußersten Rand, an Flüssen oder Bächen. Es gab sogar städtische Verordnungen dafür. In Bern zum Beispiel verfügte der Stadtrat 1326, die Ansiedlung der Gerber im Gerbergraben, einem gut durchlüfteten Stadtgraben an der Klostermauer. Bei Weigerung drohte Zwangsumsiedlung.
Zwangsweise? Das muss wirklich schlimm gewesen sein.
Die wurden nicht umsonst als Stänker bezeichnet. Der Prozess war, intensiv. Bevor überhaupt gegerbt wurde, mussten die Häute erstmal enthaart und entfleischt werden.
Und dafür verwendete man unter anderem Urin, wegen des Ammoniaks. Manchmal auch Hundekot oder Taubenmist. Das löste Haare und Fleischreste.
Stell dir vor, das steht wochenlang in Bottichen. Der Geruch muss unbeschreiblich gewesen sein.
Dann erst kam die eigentliche Gerbung. Und die dauerte Monate, teilweise bis zu einem Jahr.
Bei der vegetabilen Gerbung, der häufigsten Methode, wurde die Haut in Gruben mit Lohe eingelegt. Das war gehäckselte Eichenrinde oder Kastanienholz voller Gerbstoffe. Zeitaufwendig, aber das Ergebnis war extrem haltbares Leder.
Und die anderen Methoden?
Alaungerbung produzierte besonders weiches, helles Leder. Allerdings hatte das einen Nachteil.
Nicht wasserfest.
Das Leder vertrug keine Feuchtigkeit, wurde schnell brüchig. Für Schuhe also nur bedingt geeignet, eher für Handschuhe oder Innenfutter.
Und dann gab's noch die Fettgerbung. Da wurden tierische Fette verwendet, manchmal auch Fischöl. Die Methode war in ganz Europa verbreitet.
Das Leder wurde dadurch wasserabweisend und geschmeidig, ideal für kalte, feuchte Regionen. Die wussten schon, was sie taten.
Interessant, wie die Gerbmethode direkt die Eigenschaften des fertigen Schuhs beeinflusste. Vegetabil gegerbtes Leder für Langlebigkeit, fettgegerbtes für Wetterfestigkeit.
Und dann fehlt noch ein wichtiges Element, das Nähgarn.
Leinenzwirn meistens. Aber nicht einfach so verwendet, sondern vorbehandelt mit Bienenwachs oder Pech.
Das Wachsen hatte mehrere Funktionen. Der Faden wurde wasserdicht, glitt besser durchs Leder und die Nähte hielten fester zusammen.
Ein gut gewachster Faden machte beim Nähen einen echten Unterschied. Das Leder war ja hart, da musste man mit der Ahle vorstechen. Und dann brauchte man einen Faden, der da zuverlässig durchging.
Es ist faszinierend, wie viel Wissen in jedem einzelnen Schritt steckte. Vom Tier bis zum fertigen Schuh. Jede Phase erforderte Expertise.
Und heute? Die Chromgerbung ist ja viel schneller.
Stunden statt Monate. Aber das vegetabil gegerbte Leder hat immer noch seine Berechtigung. Gerade bei hochwertigen Schuhen, auch bei Repliken fürs Reenactment.
Der Geruch ist heute zum Glück kein Problem mehr. Aber der Respekt für das Material, der sollte geblieben sein. Jetzt wird's praktisch. Die Werkstatt des Schusters. Denn ohne die richtigen Werkzeuge konnte man noch so gutes Leder haben, daraus wurde kein ordentlicher Schuh.
Und da gab es eine ganze Palette an spezialisierten Instrumenten. Jedes für einen bestimmten Arbeitsschritt.
Ahle, Schustermesser, Zwickzange, Leisten, Hammer, Nähnadeln. Das Grundarsenal eines mittelalterlichen Schusters.
Fangen wir mit der Ahle an?
Die Ahle ist im Grunde ein spitzes Werkzeug, wie ein dicker Dorn mit Griff. Damit wurden die Löcher für die Naht vorgestochen. Das Leder war ja hart, da konnte man nicht einfach mit der Nadel durch.
Ohne Vorstich wäre die Nadel ständig abgebrochen oder verbogen. Die Ahle machte den Weg frei.
Dann das Schustermesser. Ein halbmondförmiges Messer mit extrem scharfer Klinge. Damit wurde das Leder präzise zugeschnitten. Die gebogene Form erlaubte lange, gleichmäßige Schnitte.
Die Klinge musste regelmäßig nachgeschliffen werden. Ein stumpfes Messer hätte das Leder zerrissen, statt sauber getrennt.
Und die Zwickzange, wofür war die nochmal genau?
Die brauchte man, um das Leder über den Leisten zu spannen. Richtig straff und ohne Falten.
Die Zange greift das Leder am Rand und zieht es fest über die Holzform. Das erfordert Kraft und Fingerspitzengefühl gleichzeitig. Zu fest und du reißt das Material, zu locker und der Schuh sitzt nicht.
Die Schusterleisten selbst waren aus Holz gefertigt, meist Buche oder Birke. Es gab sie in verschiedenen Größen für Männer, Frauen, Kinder. Manche Werkstätten hatten Dutzende davon.
Der Leisten bestimmt die Form des fertigen Schuhs. Er ist quasi die Vorlage für den Fuß. Ohne Leisten kein passender Schuh.
Interessant ist, dass manche Leisten symmetrisch waren, ein Leisten für beide Füße. Aber es gab durchaus auch schon asymmetrische im Frühmittelalter, je nach Region und Schuhtyp. Die Praxis variierte ziemlich stark.
Und der Schusterhammer?
Zum Glätten und Formen. Nachdem der Schuh gewendet war, mussten die Kanten und Ecken sauber ausgearbeitet werden. Der Hammer half dabei, das Leder in Form zu bringen und Unebenheiten zu beseitigen.
Dann noch die Nähnadeln. Die waren typischerweise gerade. Die Ahle hat vorgestochen und dann wurde mit der geraden Nadel oder sogar mit Borsten genäht. Gebogene Nadeln gab es eher für Spezialfälle. Zum Beispiel beim Polstern.
Und die waren meistens aus Eisen, manchmal auch aus Bronze. Gehärteter Stahl kam erst später auf. Eisen war zwar weicher, aber das gab's halt. Mussten ja durch mehrere Lederschichten, ohne zu brechen.
Was mich fasziniert, die meisten dieser Werkzeuge gibt's heute noch. In Schuhmacherwerkstätten, bei Sattlern, in der Lederverarbeitung. Die Formen haben sich kaum verändert.
Die Ahle sieht heute praktisch genauso aus wie vor 800 Jahren, weil sie einfach funktioniert.
Klar, die Materialien sind moderner. Edelstahlklingen statt geschmiedetem Eisen, Kunststoffgriffe statt Holz. Aber das Prinzip ist identisch.
Was sich allerdings verändert hat, ist die Ausbildung. Die jahrelange Zunftlehrzeit gibt's so nicht mehr.
Wie lang dauerte das nochmal insgesamt?
Wie vorhin besprochen, waren das oft 5 bis 6 Jahre. Ein enormer Zeitaufwand, nur um die Grundlagen zu beherrschen.
Stimmt, eine unglaublich lange Zeit, nur um diese Werkzeuge perfekt zu beherrschen.
Diese langjährige Übung war absolut notwendig, denn jeder Schritt im Herstellungsprozess baute auf dem nächsten auf.
Und jeder Fehler konnte die ganze Arbeit zunichte machen.
Das Handwerk hatte seinen Preis. Aber wer es durchstand, besaß echte Expertise. Jedes dieser Werkzeuge saß in Fleisch und Blut. Jetzt wird's richtig praktisch, der Herstellungsprozess Schritt für Schritt. Vom rohen Leder bis zum fertigen Wendeschuh.
Da steckt ja einiges an Arbeit drin. Wo fängt man überhaupt an?
Ganz am Anfang steht die Ledervorbereitung. Das Leder, das vom Gerber kommt, ist ja erstmal steif und trocken. Also wird es eingeweicht, manchmal über Nacht in Wasser, bis es weich und geschmeidig wird.
Dann lässt es sich besser formen und schneiden. Zu trockenes Leder würde beim Biegen brechen oder reißen.
Nach dem Einweichen wird gestreckt und geglättet. Man zieht das Leder in verschiedene Richtungen, arbeitet Falten und Unebenheiten raus. Dieser Schritt ist entscheidend für die spätere Qualität.
Wie lange dauert so eine Vorbereitung?
Das Einweichen über Nacht, dann vielleicht eine Stunde für Strecken und Glätten, je nach Lederstärke. Dann erst kommt der Zuschnitt.
Und da braucht man echtes Augenmaß. Das Oberleder ist das Herzstück. Das wird sorgfältig nach Maß zugeschnitten. Dabei muss man auf die Dehnrichtung des Leders achten.
Leder dehnt sich nicht gleichmäßig. In eine Richtung mehr, in die andere weniger. Ein erfahrener Schuster weiß, wie er das Stück am besten orientiert, damit der Schuh später gut sitzt.
Die Sohle wird aus dickerem, strapazierfähigerem Leder geschnitten. Die muss ja einiges aushalten.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Zusätzlich gab es ja noch weitere Komponenten wie die Zunge oder Verstärkungen für die Ferse.
Genau, und auch für den Zehenbereich, um die besonders beanspruchten Stellen zu schützen.
Genau, je nach Schuhmodell variiert das natürlich. Ein einfacher Arbeitsschuh braucht weniger Teile als ein aufwendiger Stiefel.
Und dann geht's ans Nähen?
Jetzt kommt der Leisten ins Spiel. Das Oberleder wird über die Holzform gezogen, und zwar auf links. Das heißt, die glatte Narbenseite liegt erstmal innen, die raue Fleischseite außen. Nach dem Wenden ist die Narbenseite dann außen sichtbar.
Das ist ja erstmal kontraintuitiv. Man näht den Schuh quasi verkehrt herum zusammen.
Mit Ahle und gewachstem Zwirn werden die Teile verbunden. Der Kantenstich, das ist ein spezieller Stich, verbindet Oberleder und Sohle. Dabei wird von innen gestochen durch beide Lederschichten.
Und der Vorstich kommt bei den Verstärkungen zum Einsatz. Da werden die Lederschichten quasi geheftet, bevor der finale Stich kommt.
Das Nähen selbst, das dauert. Ein geübter Handwerker saß da schon mehrere Stunden für ein paar Schuhe. Mit Vorstechen, Durchziehen des Fadens, Festziehen, jeder Stich einzeln.
Wie lange insgesamt für ein paar?
Bei einem einfachen Modell vielleicht 1 bis 2 Arbeitstage. Ein aufwendiger Stiefel mit Verzierungen konnte eine ganze Woche dauern.
Eine Woche für ein paar Schuhe.
Handarbeit eben. Keine Maschinen, keine Abkürzungen. Und dann kommt der spannendste Moment, das Wenden.
Der Moment der Wahrheit.
Ja, genau. Wenn alles genäht ist, muss der Schuh umgestülpt werden, von links auf rechts, damit die Nähte nach innen kommen und die glatte Seite nach außen.
Und das ist kritisch, weil das Leder ja unter Spannung steht. Die Nähte werden beim Wenden stark beansprucht.
Man geht ganz behutsam vor. Stück für Stück wird der Schuh umgestülpt. Es gab spezielle Wendehölzer, glatte Stäbe, mit denen man von innen drücken konnte, ohne das Leder zu beschädigen.
Und wenn doch was reißt?
Dann war die ganze Arbeit umsonst. Die Naht aufgerissen, das Leder beschädigt. Im schlimmsten Fall musste man von vorne anfangen. Das Risiko war real.
Deshalb war die Qualität der Naht so entscheidend. Jede Schlampigkeit bei der Arbeit hatte Konsequenzen.
Genau, das rächte sich spätestens beim Wenden.
Zu enger Stich, zu wenig Wachs am Faden, falscher Winkel, alles Faktoren, die zum Reißen führen konnten.
Erfahrene Schuhmacher spürten am Widerstand, ob alles gut geht. Wenn sich der Schuh zu schwer wenden ließ, hielten sie inne. Lieber vorsichtig weitermachen als forcieren.
Und nach dem Wenden?
Der Schuh ist jetzt richtig herum, aber noch formlos. Also wird er erneut über den Leisten gezogen, diesmal von der richtigen Seite. Und dann beginnt die Feinarbeit.
Kanten und Ecken ausarbeiten. Mit dem Schusterhammer werden Unebenheiten geglättet, Das Leder wird in seine endgültige Form gebracht.
Die Fersenpartie, der Zehenbereich, alles muss sauber sitzen. Man klopft, formt, zieht. Das Leder ist vom Einweichen noch feucht genug, um sich anpassen zu lassen.
Und dann trocknet es in dieser Form?
Der Schuh bleibt auf dem Leisten, bis das Leder komplett durchgetrocknet ist. Erst dann wird er abgezogen. Und behält seine Form.
Das ist ja fast wie ein Guss, nur in Leder.
Schöner Vergleich. Der Leisten ist die Form, das feuchte Leder das Material und Zeit plus Trocknung ersetzen die Hitze.
Und dann ist der Schuh fertig?
Fast. Der klassische Wendeschuh hatte nur eine Sohle. Bei Verschleiß konnte man mal eine zusätzliche draufnähen, eine Art Reparatur. Daraus entwickelte sich später der rahmengenähte Schuh. Und dann noch Verschlüsse, Verzierungen, Färbung.
Aber das Grundprinzip? Einweichen, schneiden, auf links nähen, wenden, formen. Das war bei jedem Wendeschuh gleich.
Ein Prozess, der über Jahrhunderte perfektioniert wurde. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf. Schlamperei in einer Phase rächt sich in der nächsten.
Jetzt kommt der Teil, der den Schuh erst wirklich individuell macht. Die Fertigstellung. Da zeigt sich, ob du einen Bauernschuh oder ein Adelsmodell vor dir hast.
Nach dem Wenden und Formen wurde bei manchen aufwendigeren Modellen, etwa als Verstärkung oder spätere Reparatur, eine zusätzliche Außensohle aufgenäht. Mit kräftigem, gewachstem Zwirn und die Naht musste absolut gleichmäßig und dicht sein.
Sonst dring wieder Wasser ein und das wäre ja kontraproduktiv. Manchmal wurden sogar mehrere Lederschichten übereinander aufgebracht, für extra Strapazierfähigkeit.
Und dann die Verzierungen?
Schnallen, Riemen, Schnürsenkel, Punzierungen, Prägungen, je nach sozialem Stand und Geldbeutel. Ein Schuh erzählte im Mittelalter eine Geschichte über seinen Träger.
Das Färben kam zum Schluss. Natürliche Farbstoffe wie Färberwau für Gelbtöne oder Eisenoxid für dunkle, rötlich-braune Farben. Schwarz war aufwendig herzustellen und entsprechend teuer.
Und dann die Oberflächenbehandlung mit Bienenwachs. Das machte das Leder wasserabweisend und gab diesen schönen, seidigen Glanz. Manche Schuhmacher polierten zusätzlich mit einem glatten Stein.
Was mich immer fasziniert, wie stark die Schuhe die soziale Hierarchie widerspiegelten.
Der Adel trug... Nein, warte. Die adligen Damen trugen zierliche Modelle aus feinem Ziegenleder mit kunstvollen Verzierungen. Oft in hellen Farben, die schnell schmutzig wurden. Das war ja gerade der Punkt. Man konnte sich leisten, nicht durch Dreck zu laufen.
Kaufleute bevorzugten robustere Varianten mit breiten Sohlen. Die waren viel unterwegs auf Handelswegen, brauchten was Praktisches, das trotzdem repräsentativ aussah.
Und die Schuhe der Bauern waren dagegen vermutlich sehr schlicht, oder?
Absolut, ohne jeden Schnickschnack. Funktional, haltbar, mehr nicht. Da zählte jeder Pfennig.
Ritter hatten wieder andere Anforderungen. Die brauchten stabile Wendeschuhe, die unter den Beinschienen Halt gaben. Dickeres Leder, verstärkte Knöchelbereiche, oft erhöhte Schäfte.
Und dann die regionalen Unterschiede. Das ist fast wie verschiedene Dialekte in Schuhform.
In Nordeuropa waren Wendeschuhe tendenziell einfacher gehalten. Dickeres Leder gegen die Kälte, weniger Verzierungen. Dazu passte auch fettgegerbtes Leder, wasserabweisend und robust.
Im Süden dagegen, Italien, Südfrankreich, filigranere Modelle, dünnere Sohlen, weil das Klima milder war, dafür mehr Verzierungen, mehr Farbe.
Das sieht man heute noch bei Repliken. Wer eine norddeutsche oder skandinavische Darstellung macht, greift zu schlichteren Modellen. Wer höfische Kultur des 13. Jahrhunderts darstellt,
will's eleganter.
Im Reenactment sind besonders die klassischen halbhohen Wendeschuhe beliebt. Vielseitig einsetzbar, passen zu vielen Darstellungen vom 9. bis 14. Jahrhundert.
Wobei es auch Modeerscheinungen gab, die, sagen wir mal, etwas extrem waren.
Du meinst die Schnabelschuhe?
Die kamen im späten 14. Jahrhundert auf, wurden dann nochmal in der Mitte des 15. Jahrhunderts richtig populär. Schuhe mit absurd langen Spitzen, angeblich sollen manche Exemplare bis zu 75 Zentimeter gemessen haben, wobei echte Funde solche Extremlängen nicht belegen, aber extrem genug für ein Gesetz. Edward IV. Begrenzte 1463 die Spitzen auf 2 Zoll, etwa 5 Zentimeter.
75 Zentimeter? Wie konnte man damit überhaupt laufen?
Langsam und würdevoll. Das war ja der Punkt. Wer sich gemächlich durch die Gassen bewegen konnte, zeigte damit seinen Status. Die einfachen Leute mussten ja geschäftig herumwuseln.
Also Mode als Statussymbol. Je unpraktischer, desto reicher.
Die Länge des Schnabels zeigte direkt den Reichtum des Trägers. Fürsten durften 2,5 Fuß lange Spitzen tragen, einfache Leute nur einen halben. Es gab sogar Kleiderordnungen dagegen. Speyer hat 1356 seinen Bürgern verboten, spitze Schnabelschuhe zu tragen und den Schustern sie herzustellen.
Verboten?
Die Obrigkeit wollte verhindern, dass sich die Stände zu sehr vermischten. Auch Schuster durften solche extravaganten Modelle nicht für jeden herstellen.
Und heute? Da sind die Schnabelschuhe eher ein Nischenthema im Reenactment. Für Spätmittelalterdarstellungen ab dem 14. Jahrhundert höfische Kontexte.
Die meisten greifen zu den praktischeren Varianten. Wendeschuhe ohne extreme Spitzen, die man den ganzen Tag auf einem Markt oder Lager tragen kann.
Dabei gibt's ja durchaus Unterschiede in der Qualität. Manche Repliken werden noch traditionell handgefertigt, mit vegetabil gegerbtem Leder und gewachstem Leinenzwirn. Andere sind industriell produziert.
Für den Einstieg ist beides okay. Aber wer wirklich auf Authentizität achtet, schaut auf die Details. Stichart, Lederqualität, Färbung.
Und merkt dann schnell, warum ein guter Wendeschuh seinen Preis hat. Da steckt echtes Handwerk drin. Auch heute noch.
Zum Abschluss noch etwas Praktisches. Denn wer sich Wendeschuhe zulegt, will ja auch lange Freude daran haben.
Die Pflege ist eigentlich unkompliziert. Aber ein paar Dinge sollte man beachten. Regelmäßig reinigen mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch. Staub und Schmutz greifen das Leder sonst mit der Zeit an.
Und beim Trocknen aufpassen. Niemals in die pralle Sonne stellen oder direkt neben die Heizung. Das Leder wird sonst spröde, rissig und dann war's das mit der Wasserdichtigkeit.
An einem luftigen Ort trocknen lassen. Dann mit Lederfett oder Wachsprodukten einreiben. Keine Öle. Das hält das Material geschmeidig und schützt vor dem Austrocknen.
Und für die Aufbewahrung, was ist da besonders wichtig?
Am besten Schuhspanner. Oder zumindest zusammengeknülltes Papier, damit die Schuhe ihre Form behalten.
Kühler, trockener Ort, am besten in einem Stoffbeutel. Der schützt vor Staub, lässt aber das Leder atmen.
Und wenn doch mal was kaputt geht?
Kleine Schäden kann man selbst ausbessern. Lose Nähte mit einer stabilen Nadel und gewachstem Leinenzwirn nachziehen. Das haben wir ja besprochen, wie wichtig das Wachsen ist. Dabei die gleiche Stichart wie im Original verwenden.
Bei größeren Schäden, abgelöste Sohle, größere Risse, lieber zum Fachmann. Ein erfahrener Schuhmacher kann da oft noch einiges retten.
Was mich immer wieder beeindruckt, wie relevant diese jahrhundertealte Technik heute noch ist.
Im Reenactment sind Wendeschuhe absolut unverzichtbar. Wer eine mittelalterliche Darstellung authentisch machen will, ob Ritter, Bauer oder Edelfrau, kommt daran nicht vorbei. Die Schuhe vervollständigen nicht nur das Bild, sie verändern auch das Laufgefühl komplett.
Inwiefern?
Man spürt den Boden ganz anders. Die Ledersohle gibt nach, formt sich mit der Zeit an den Fuß an. Das ist ein völlig anderes Erlebnis als mit modernen Schuhen. Man versteht plötzlich, warum Wege damals anders angelegt wurden, warum Pflaster, eine andere Bedeutung hatte.
Und viele Reenactment-Gruppen legen großen Wert darauf, dass auch die Materialien und Herstellungsmethoden stimmen. Handgefertigt, vegetabil gegerbtes Leder, gewachster Leinenzwirn, das volle Programm.
Und es lohnt sich. Das Tragegefühl ist einfach anders.
Interessanterweise findet die Wendetechnik auch heute noch Anwendung. vor allem bei weichen Schuhen wie Mokassins und natürlich in der Reenactment-Szene. Die meisten Maßschuhmacher setzen heute zwar auf rahmengenähte Konstruktionen, aber die Vorteile der Wendetechnik, glatte Oberfläche, Komfort, Haltbarkeit, überzeugen in ihrer Nische.
Gerade im Bereich nachhaltige Mode. Die Leute wollen wieder Produkte, die halten, die repariert werden können, keine Wegwerfware.
Und genau da schließt sich der Kreis. Diese Technik ist über 1000 Jahre alt und trotzdem aktueller denn je.
In einer Welt der Massenproduktion ist das Wissen und traditionelles Handwerk kostbar. Jedes Mal, wenn jemand in Wendeschuhe schlüpft, tritt er buchstäblich in die Fußstapfen unserer Vorfahren.
Und das ist vielleicht das Schönste daran. Diese Verbindung zwischen den Generationen. Das Handwerk, das weitergegeben wird. Die Techniken, die überdauern.
Ob du jetzt selbst Schuhe fertigst, an Reenactments teilnimmst oder einfach die Schönheit dieser Handwerkskunst schätzt. Du bist Teil einer langen Tradition.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Reise durch die Welt der Wendeschuhe. Von den hochmittelalterlichen Anfängen über Materialien und Werkzeuge bis zum fertigen Schuh und seiner Bedeutung heute.
Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn du mehr über mittelalterliche Handwerkskunst erfahren möchtest, schau doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Da findest du nicht nur ein umfangreiches Sortiment, sondern auch im Blog viele weitere spannende Themen für historisch Interessierte.
Bis zum nächsten Mal und vielleicht ja bald in neuen Wendeschuhen.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.